Erlebnis. Und das ist jetzt vielleicht anders angesetzt, aber es ist erfahrungsgemäß, das sei insbesondere den Kolleginnen und Kollegen vor der Tür als Trost nicht gegeben. Erfahrungsgemäß dann in der zweiten, dritten Lehrveranstaltung doch einiges weniger an Nachfrage und damit auch ein bisschen günstigere Raumsituation. Ja, vielleicht ganz kurz, bevor ich auf das Organisatorische komme, den Inhalt dieser Lehrveranstaltung kurz anzusprechen. Wahres Wissen, wobei das H und das S am Ende von Wahres in Klammer geschrieben ist. Das heißt, es geht um wahres Wissen und um den Aspekt des Wissens als Ware. Wird Ihnen ohnehin bereits vielleicht auch aufgefallen sein, dass diese beiden Aspekte, die da angesprochen sind, nicht unbedingt sonderlich gut verträglich miteinander sind. Auf der einen Seite, um Wissen überhaupt als Ware auf dem Markt anbieten zu können, wird es wohl gut sein, wenn es sich dabei um wahres Wissen handelt. Unwahres Wissen verkauft sich nicht so gut, oder auch das wird ein Aspekt sein, den diese Lehrveranstaltung behandeln wird. Auf der anderen Seite sind wir doch als moderne Gesellschaft da so weit skeptisch gegenüber dem Begriff der Ware, dass wir, wenn wir ihn mit wahrem Wissen assoziiert sehen, doch einmal hellhörig werden. Also wenn etwas als Ware angeboten wird, naja, ist es dann auch immer bereits wahr? Und inwieweit verhält sich sozusagen die Möglichkeit oder auch die Notwendigkeit, etwas als Ware anzubieten, zur Möglichkeit dann auch wahr zu sein? Schließen sich diese beiden Aspekte nicht grundsätzlich aus? All das wird Thema dieser Lehrveranstaltung sein. Es wird, um das ganz kurz nur mal so ein bisschen im Überblick zu umreißen, es wird um diese Jahrhunderte, Jahrtausende alte Diskussion der Wahrheit gehen. Es wird aber, anders als das vielleicht in klassischen philosophischen Lehrveranstaltungen der Fall ist, dann auch um die Frage gehen, inwieweit diese Wahrheit jeweils dann gesellschaftliche Bedeutung gehabt hat, beziehungsweise inwieweit der soziale Kontext, die gesellschaftliche Bedeutung dafür gesorgt hat, dass ein bestimmtes Wissen zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Gesellschaft als wahr angesehen wurde. Sie merken es bereits aus meiner Formulierung, ich bin jemand, der platonischen Annahme, dass Wahrheit sowas wie eine ewige, irgendwo aufgehobene Entität ist, die es philosophisch zu erkunden gilt, eher skeptisch gegenübersteht. Ich glaube oder ich habe gute Gründe zu glauben, und um diese Gründe wird es auch in dieser Lehrveranstaltung gehen, ich habe gute Gründe zu glauben, dass Wahrheit grundsätzlich kontextabhängig ist, dass sich die Gesellschaft im Großen und Ganzen abhängig natürlich von ihren Möglichkeiten und ihren Bedingungen jeweils darauf einigt, was für sie wahr ist. Und diese Einigung hat sehr viel damit zu tun, was sie dann jeweils als Wissen auch an den Mann, an die Frau bringen kann, was sie verkaufen kann, was sie als Wissen zur Ware machen kann. Das heißt, es geht in dieser Lehrveranstaltung zunächst einmal primär natürlich um den Wahrheitsbegriff und all die vielen Diskussionen, die darüber geführt wurden in der Geschichte der Philosophie, und zwar wirklich, obwohl ich gleich dazu sage, ui, entschuldigen Sie, mir fühlt mich leid, obwohl ich gleich dazu sage, dass ich selbstverständlich jetzt nicht für alle Detailfragen dieser historischen Debatte wirklich in letzter Hinsicht und vollständig kompetent bin. Es gibt Aspekte dieser Debatte, wo ich mich besser auskenne. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, wo ich mich, naja, informiert habe, kundig gemacht habe, aber dann nicht wirklich der Experte schlechthin bin. In diesem Sinne wird diese Lehrveranstaltung auch für mich Raum bieten, so hoffe ich zumindest, zu lernen. Das heißt, wir werden doch einen gewissen Teil, ich sage jetzt mal, naja, ein Viertel, vielleicht bis zu einem Drittel dieser Lehrveranstaltung insgesamt der Diskussion widmen oder beziehungsweise vielleicht auch Beiträgen von eurer Seite, wo dann hoffentlich auch die Chance besteht, dass ich etwas dazu lerne. Grundsätzlich geht es um die historische Debatte um diesen Begriff Wahrheit seit Anbeginn menschlichen Denkens, menschlichen Reflektierens bis heute. Ich bin jemand, der von seinem, ja, von seinem Vorwissen her, ich betone, Vorwissen wird ein sehr wichtiger Begriff in dieser Lehrveranstaltung sein, von seinem Vorwissen her eher dem 20. Jahrhundert naja, verankert ist oder im 20. Jahrhundert verwurzelt ist. Das heißt, ich bin in den Debatten, die im 20. Jahrhundert um diesen Wahrheitsbegriff geführt worden sind, eher bewandert als in den Debatten, die jetzt, oder Sie, das griechische Altertum betreffen. Stichwort Pragmatismus, Stichwort selbstverständlich dann auch die Soziologisierung dieser Wahrheitsdebatte und all das, was damit verbunden ist. Das heißt, das ist sozusagen der Schwerpunkt meiner Kompetenzen, was aber eben nicht ausschließen soll, dass ich da sehr hellhörig für Beiträge oder für Einwürfe oder Nachfragen und vieles mehr von eurer Seite bin, so dass andere historische, aber auch geografische Räume betrifft. Selbstverständlich, und das wissen wir, denken Sie, worum es in dieser Lehrveranstaltung geht. Selbstverständlich wissen wir, moderne Gesellschafter, heute eben, dass diese europäische Sonderentwicklung, dieser Entwicklungsstrang oder Diskussionsstrang der abendländischen Aufklärung nur eine Form der Wissensarbeit, der menschlichen Wissensarbeit darstellt und dass es gute Gründe gibt, gerade heute in einer multikulturellen, globalisierten Welt, sich auch andere Stränge von Wissensarbeit, wenn man das so nennen will, ein bisschen genauer anzusehen, um zu sehen, ob dort nicht vielleicht sogar für heutige Bedingungen brauchbarere, unter Anführungszeichen, verkaufbarere Wahrheitsangebote vorliegen. Verkaufbar heißt in dem Sinn, in dem ich ihn hier zur Debatte stellen will, immer die Möglichkeit dafür, gesellschaftliche Nachfrage zu finden. Eine Nachfrage, die zumindest so hoch ist, und das ist jetzt ein sehr entscheidender Punkt, den ich selbstverständlich in den weiteren Ausführungen noch sehr oft erwähnen werde, eine Nachfrage, die zumindest so hoch ist, dass aus dem, was aus dieser Nachfrage lukriert werden kann, und sei das jetzt schnöder Mammon, sei das Geld oder der Lohn eines Wissensarbeiters und vieles mehr, dass mit dem die Wissensarbeit fortgesetzt werden kann. Es dürfte klar sein, dass die tollste Wahrheit, auch wenn sie wirklich so wahr wie, ich weiß nicht, platonische Ideen erscheinen mag, nicht unbedingt die günstigsten Betriebsbedingungen vorfinden wird, wenn sie eben nicht auf eine Nachfrage trifft, die dafür sorgt, dass diese Wahrheit prozessiert werden kann. Das heißt, dass man diese Wahrheit überhaupt vertreten kann. Wenn ich, idealtypisch betrachtet, geniale Wahrheitseinsicht hätte, also das heißt, ich habe wirklich den Durchblick und weiß, was wahr ist, was wahres Wissen ist, finde aber mit dieser Einsicht, mit dieser Erkenntnis kein Publikum, kann daher dieses wahre Wissen nicht verkaufen, unter Anführungszeichen, sei es hier in Form eines Vortrags, sei es vielleicht in Form von Büchern oder sei es in sonstigen Formen, wie das die sie in der modernen Gesellschaft sehr reichhaltig gibt, dann nützt mir diese Einsicht, diese geniale, ideale Durchsicht auf Wahrheit sehr wenig. Sie sehen, da kommt dieser Zusammenhang, der hier angesprochen ist, wieder ins Spiel. Wahrheit ist bis zu einem gewissen Grad zumindest immer auf Verkaufbarkeit angewiesen. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen blasphemisch, weil es den Philosophen ja im Allgemeinen natürlich um Wahrheit geht, die sich nicht darum schert, verkaufbar zu sein. Nicht? Also wir Philosophen sind ja sehr gewohnt daran, eher skeptisch zu werden, wenn wir auf Wahrheit treffen, die sich sehr gut verkauft. Ich lasse es jetzt mal vorerst zunächst bei diesen Andeutungen vielleicht und möchte ein paar organisatorische Anmerkungen zu dieser Lehrveranstaltung machen, beziehungsweise auch Raum geben, dass ihr dann gewisse Aspekte nachfragt, die ich jetzt vielleicht vergesse. Es gibt grundsätzlich eine diese Lehrveranstaltung begleitende Internetseite. Die findet ihr am leichtesten, wenn ihr entweder über die Homepage der Universität Wien oder auch über Google oder sonstige Suchmaschinen meinen Namen sucht. Da kommt ihr auf meine Homepage, die ist leicht erkennbar. Und auf dieser meinen Internetseite gibt es einen Link zu Lehrveranstaltungen und von dieser Lehrveranstaltungsübersicht gibt es dann einen Link zu dieser Lehrveranstaltung, wo zum Beispiel sollte ich aus unerfindlichen Gründen einmal ausfallen, könnte ja krank werden, spontan oder ähnliches, kundtun werde, wenn diese Lehrveranstaltung kurzfristig ausfällt. Das heißt, wenn ich das nicht schon eine Woche vorher weiß, sodass ich das hier mitteilen kann. Also sollte jemals irgendwie die Notwendigkeit bestehen, euch kurzfristig etwas mitzuteilen, dann geschieht das über diese Seite und ich bitte auch, dieses Angebot zu nutzen und behaltet das im Auge. Sollten sonstige Dinge auftauchen, die für den Ablauf dieser Lehrveranstaltung wichtig sind, werde ich das auch dort posten. Auch die Prüfungstermine werden dann auf dieser Seite ausgestellt werden. Grundsätzlich wird, da wir aller Voraussicht nach doch auch wieder sehr viele Hörerinnen und Hörer sein werden, grundsätzlich wird es einen Termin am Ende dieses Semesters geben, am wahrscheinlichsten einfach der letzte Montagstermin in diesem Semester. Der zweite Prüfungstermin wird dann am Beginn des Herbstsemesters stattfinden, sehr wahrscheinlich ebenfalls wieder ein Montagstermin, allerdings dann in der Zeit von 12 bis 14 Uhr. Diese Zeit, 12 bis 14 Uhr, ist gewöhnlich meine Sprechstunde. Das heißt, an Tagen, an denen Vorlesungen stattfinden, halte ich zu dieser Zeit eine Sprechstunde ab. Ich betone ausdrücklich und fordere euch ausdrücklich dazu auf, diese Sprechstunde zu nutzen. Man kann mich dort gerne mit allen Fragen, Problemen, Anregungen, Einwänden, Kritiken und vielen mehr, die diese Lehrveranstaltung betreffen, behelligen und man kann mich selbstverständlich dort auch zu sonstigen Themen, die einem am Herzen liegen oder die man besprechen will, soweit sie jetzt zumindest dieses Umfeld des Studiums, der Universität, der Philosophie und so weiter betreffen. Also scheut euch nicht, kommt dorthin, wenn es irgendwas zu besprechen gibt, Vorschläge zu machen gibt und vieles mehr. Auf dieser Internet-Homepage, ich lese es kurz vor, sie lautet http://homepage.univie, Univie zusammengeschrieben, .ac.at, /manfred.fuelsack, also der Umlaut ist mit UE geschrieben. Aber wie gesagt, auch ganz leicht zu finden, wenn ihr mich zum Beispiel googelt. Auf dieser Homepage gibt es dann auch einen Link zu meiner E-Mail-Adresse und auch dieses Angebot lege ich euch nahe zu nutzen. Schreibt mir, um entweder Einwände vorzubringen oder Nachfragen anzubringen und vieles mehr. Schreibt mir aber auch, wenn ihr einen Termin ausmachen wollt, für irgendein Gespräch oder für irgendein Anliegen, das euch am Herzen liegt. Ja, auf der Seite der Lehrveranstaltungen gibt es oben seit kurzem, ich betone das, einen kurzen Absatz, der den Prüfungsmodus und den Benotungsmodus erklärt. Es ist dies ein Aspekt, der übrigens fundamental mit unserem Thema hier zu tun haben wird. Es besteht sozusagen von Seiten der Universität her natürlich der Auftrag, Bildungswissen zu vermitteln. Und dieses Bildungswissen soll natürlich nach gewissen Kriterien vermittelt werden. Das heißt, es sollte nicht einfach nur so vergeben werden, sondern die Beherrschung dieses Bildungswissens, was immer das heißen mag, soll natürlich überprüft werden. Und diese Überprüfung bringt die Notwendigkeit mit sich, eine Prüfung abzuhalten, die, naja, klassisch aufklärungsmäßig betrachtet, naja, sowas wie, ich weiß nicht, im weitesten Sinn Qualifikationswissen überprüfen soll. Ne? Also ich soll sozusagen feststellen, ob ihr mit dem, was ihr hier in einem Semester mitbekommen habt, einen Schritt näher an dem seid, was dann mit diesem schönen akademischen Titel, den ihr erwerbt, dokumentiert wird. Und diese in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, zumindest bisher noch, dient diese Dokumentation, sprich dieser akademische Grad, dieser akademische Titel, dazu, dem Arbeitsmarkt zu vermitteln, dass ihr besondere Formen von Wissen euch angeeignet habt und damit vielleicht bessere Chancen haben solltet, als alle anderen, die sonst am Arbeitsmarkt in Erscheinung treten. Dürfte klar sein, also das ist so der Sinn dahinter. Auf der anderen Seite dürfte natürlich klar sein, dass Lehrveranstaltungen wie diese hier, insbesondere philosophische Lehrveranstaltungen, naja, dem Kriterium Qualifikationswissen, erwerbsarbeitsrelevantes Wissen, naja, nur sehr bedingt nahe kommen, wenn überhaupt nahe kommen. Im Allgemeinen dürfte die Tiefe des Denkens und des Reflektierens und des Hinterfragens, wie es eben von Philosophen erwartet wird, eher abträglich sein, um eben auf dem normalen Arbeitsmarkt sozusagen Arbeitsmotivation zu zeigen, die dort nachgefragt sein könnte, wenn man das mal so formulieren will. Ne? Also ganz kurz gesagt, Philosophen sind nicht unbedingt die, die sich so besonders günstig in dieses normale Rädchen der berufslebenslangen Arbeit und des 40-Stunden-Jobs und viel mehr einfinden. In diesem Sinne ist das Wissen, das ich hier vermittle, von vornherein nicht sonderlich erwerbsarbeitsrelevant. Weil, sage ich ganz bewusst, also natürlich, also man kann auch darüber diskutieren, natürlich Problembewusstsein, zu Ende denken, logisches Denken und all das ist natürlich am Arbeitsmarkt gefragt, insbesondere bei einem Arbeitsmarkt, der sich mittlerweile so prekär gestaltet wie der unsere. Ne? Das soll nicht übersehen sein. Aber ganz im Allgemeinen sind Philosophen oder Geisteswissenschaftler oder Sozialwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, was auch immer, nicht unbedingt die Gefragtesten. Und ich wage mal vorherzusagen, dass von Ihnen hier, die ihr hier vertreten seid, jeder und jede in der einen oder anderen Form damit konfrontiert sein wird, nicht unbedingt den Job zu finden, den er sich oder den sie sich vorgestellt hat. Das ist heute kein großes Geheimnis mehr, nicht? Weil ich das weiß, weil ich mir dessen sehr bewusst bin, versuche ich nun meine Prüfungskriterien diesbezüglich ein bisschen sozusagen mit Bedacht zu wählen. Das heißt, was ich Ihnen mit diesen Prüfungskriterien und mit diesen Noten, die ich dann vergebe, signalisieren kann, ist nicht ob ihr jetzt sozusagen einen Schritt näher an diesem erwerbsarbeitsrelevanten Wissen seid, ob ihr jetzt dafür irgendwelche Kriterien erfüllt habt, sondern ich kann euch höchstens signalisieren, inwieweit ihr euch aus meiner höchst subjektiven persönlichen Sicht dem Problembewusstsein angenähert habt, das ich hier in dieser Lehrveranstaltung zu vermitteln versuche. Das heißt, das ist nichts anderes als ein Hinweis für euch, festzustellen, aha, so denkt der Füllsack, dass ich das, was er da in seiner Lehrveranstaltung vermittelt hat, verinnerlicht habe. Das ist keine Note für mich und das ist auch keine Note für die Universität. Für die Universität vielleicht sogar noch ein klein wenig mehr, weil es ja natürlich doch um diese formalen Kriterien geht, weil es um diese formalen Rahmenbedingungen des Universitätsbetriebs geht. Nicht? Der funktioniert eben nur so, dass da eben Noten erworben werden müssen und dass gewisse, naja, wenn man es so schön klassisch formuliert, gewisse Hürden übersprungen werden müssen auf dem Weg zum Studienabschluss. Nicht? Aus meiner persönlichen Problemsicht ist zumindest im Fach Philosophie und im universitären Betrieb, wie er eben heute noch möglich ist, diese Auffassung von Hürden obsolet. Mir persönlich geht es nicht darum, Ihnen irgendwelche Hürden aufzubürden, mir geht es auch nicht darum, Ihnen das Studium schwer zu machen, mir geht es in diesem Sinn darum, Ihnen zu signalisieren, wie ich persönlich glaube, dass Sie da diese Lehrveranstaltung aufgesogen haben oder aufgenommen haben. Wobei ich gleich auch dazu sage, dass selbstverständlich, ich meine, das dürfte sozusagen gar nicht, das müsste gar nicht notwendig zu erklären sein, selbstverständlich diese kurze schriftliche Arbeit, die man da in 1,5 Stunden am Ende des Semesters absolviert, naja, im Grunde genommen gar nichts darüber aussagt. Nicht? Weil sozusagen das Problembewusstsein, das ich wirklich irgendwie vermitteln möchte, damit natürlich nur sehr, sehr, sehr bedingt ausgedrückt werden kann. Langer Rede, kurzer Sinn. Ein Gut ist die normale Note. Das heißt, ein Gut ist das, was ich als formale Erfüllung der von mir in sie gesetzten Erwartungen ansehe. Kein sehr gut, ein Gut ist die normale Note. Ein befriedigend ist eine Note, die wie das Wort sagt, noch immer befriedigt. Das heißt, ein befriedigend ist in dem Sinn keineswegs eine schlechte Note. Ich betone das deswegen so besonders, weil eben gerade jetzt im letzten Semester einige Nachfragen gekommen sind, die sich mit dieser Art der Benotung nicht zufrieden gezeigt haben und wo es dann Diskussionsbedarf gegeben hat, was denn diese Noten überhaupt heißen und vieles mehr. All das steht in diesem kleinen Absatz zu den Prüfungs- und Benotungskriterien drinnen. Ich bin diesbezüglich, das betone ich auch, keineswegs festgelegt. Wenn im Zuge dieser Lehrveranstaltung da Diskussionsbedarf entsteht und wenn mir jemand einen besseren Prüfungsmodus oder einen sinnigeren, stimmigeren Prüfungsmodus vorschlagen kann, dann bin ich der Erste, der sich dem gerne anschließt oder der darüber gerne spricht. Ich bin, und das sage ich ganz offen, selbst überhaupt nicht glücklich mit dieser Notwendigkeit der, naja, sehr pauschalen, oberflächlichen Beurteilung von so vielen verschiedenen denkenden Menschen. Es dürfte klar sein, dass natürlich gerade in solch einem Zusammenhang wie der Philosophie mit so etwas wie, weiß nicht, einer Handvoll Fragen, die da am Ende des Semesters abgeprüft werden, ein über den Kamm scheren stattfindet, der dem Fach oder dem Gegenstand in keiner Weise angemessen ist. Also, dass wir da viel zu kurz greifen, dass wir in gewisser Hinsicht aber, um den Betrieb am Laufen zu halten oder ihn überhaupt operabel zu machen, auch kurz greifen müssen, dürfte ein bekannter Umstand sein. Dieses zu kurz greifen müssen, wird einen zentralen Aspekt dieser Lehrveranstaltung darstellen. Ich behaupte, das ist jetzt sozusagen eine Eingangsthese zu dieser Sache, ich behaupte, dass um überhaupt Wissen in irgendeiner Art und Weise zu prozessieren zu können und handhaben zu können, vermitteln zu können, nützen zu können, schützen zu können, aber auch wieder vergessen zu können, mit Nichtwissen operiert werden muss. Wir müssen, und zwar emphatisch ausgedrückt, wir müssen beständig eine ganze Reihe von Aspekten ausblenden. Wir müssen ganz bewusst Nichtwissen in Kauf nehmen, um Wissen überhaupt, naja, im weitesten Sinn des Wortes verkaufbar zu machen. Ein Beispiel, nur um diesen Zusammenhang zu erläutern, ein Beispiel, das Ihnen allen sehr vertraut sein dürfte, das Sie vielleicht auch noch in Erinnerung haben, ohne da jetzt eine einzelne Person besonders herausstellen zu wollen, aber sie ist ohnehin bereits in Pension, diese Person, deswegen naja, mag man es hier schon als Beispiel verwenden dürfen. Sie können sich vielleicht an diesen berühmt gewordenen Satz des damaligen Bundeskanzlers oder ehemaligen Bundeskanzlers Sinowatz erinnern, der gesagt hat, es ist alles so komplex. Das war, wenn man es ein bisschen überzeichnet, vielleicht eine der ersten tatsächlich wahren Aussagen eines österreichischen Politikers. Politiker sind daran gebunden, eben nicht all das auf den Tisch zu legen, was sie im jeweiligen Moment hier und jetzt wissen. Da ist es uns sehr, da tritt es uns sehr augenscheinlich vor Augen. Also da können wir es heutzutage unmittelbar nachvollziehen. Es geht eben nicht, wenn man die nächsten Wahlen gewinnen will, dass man sozusagen alles, was man weiß, detailliert in all seiner Komplexität auf den Tisch legt. Es geht darum, dass man gewisse Dinge zurückhält, ausblendet, verheimlicht, bisschen in ein besseres Licht rückt und vieles mehr. Genau das ist die Kunst der Politik. In der Politik oder in der Diplomatie vielleicht noch augenscheinlicher, wird genau dieser Umstand greifbar. Meine These, meine Behauptung, genau dasselbe gilt für die Wissenschaften. Und es gilt insbesondere auch für die Philosophie. Wahrheit wird nur zur Wahrheit, wenn eben gewisse Dinge mit ins Spiel gezogen werden, die vielleicht gar nicht so wahr sind oder die das, was da als wahr behauptet wird, zumindest zu relativieren in der Lage sind. Das ist eine fatale, komplexe Angelegenheit, die wir im Zuge der Lehrveranstaltung dann ein bisschen intensiver zu fassen versuchen werden. Vielleicht noch kurz zwei organisatorische Dinge dazu. Erstens mal, wen jetzt diese Zusammenhänge um die, naja, sagen wir mal, um die historischen Formen des Wissens und der Wahrheit noch mehr interessieren, als man das hier im Zuge einer Lehrveranstaltung diskutieren kann und aufbereiten kann, für den oder für diejenige, gibt es ein Seminar, das unmittelbar im Anschluss an diese Lehrveranstaltung stattfinden wird. Dieses Seminar nennt sich Inferentialismus und Autopoiesis, hat, naja, zwei Begriffe im Titel, die recht kompliziert klingen, die gewisse Denkschulen andeuten, die dahinter stecken mögen, die aber im Prinzip Raum, also sowas wie Raum andeuten wollen, dass in diesem Seminar doch, naja, auch im weitesten Sinn, weiter als das mit den beiden Begriffen angedeutet ist, über diese Fragen der Wahrheit und des Wissens diskutiert werden soll. Also wer da besonderes Interesse an dieser Thematik hat, der ist in diesem Seminar sicher gut aufgehoben. Das Seminar findet jeden Montag im Anschluss an diese Lehrveranstaltung hier in diesem Raum statt. Also das heißt, genau um 16:15 Uhr beginnt. Heute Allerdings gibt es eine Vorbesprechung, das gilt nur für heute, ich betone das, die erst um 17 Uhr stattfinden muss, ganz einfach deswegen, weil ich aus administrativen Gründen schnell zwischen 16 und 17 Uhr dann aufs Institut für osteuropäische Geschichte hinüber muss, weil ich dort auch unterrichte und dort eine Lehrveranstaltung eröffnen muss. Um 17 Uhr bin ich wieder hier und dann gibt es eine Vorveranstaltung für dieses Seminar, das in diesem Semester sonst immer von 16 bis 18 Uhr stattfinden wird.
Ich habe eine kleine Frage, wenn man heute um 17 Uhr nicht kann,
ist ja, es... kein Problem, selbstverständlich. Die nächste Lehrveranstaltung ist allerdings aufgrund des Rektortages nächste Woche, 13. ist Rektorstag, da finden keine Lehrveranstaltungen statt, erst in 2 Wochen. Okay. Und wer sich so ein bisschen zunächst einmal da Informationen verschaffen will zu diesem Seminar, es gibt auch im Internet unter der gleichen Adresse zu finden eine Homepage, die diese Lehrveranstaltung begleiten wird, wo auch bereits eine Literaturliste ausgeflaggt ist, die nur als Anregung für etwaige Themen dieses Seminars gedacht ist. Also das heißt ganz und gar nicht, dass das eine ausschließliche Liste ist, über die hinaus nichts vorgeschlagen werden kann, sondern es ist nur eine Liste, die ich zunächst einmal zusammengestellt habe, eine Liste an Literatur, die ich jetzt besonders relevant diesbezüglich finde. Selbstverständlich kann sich auch jeder, der hier nur mal ein bisschen Literaturüberblick finden will, dort orientieren. Ja, das Zweite, was ich noch ankündigen will, es wird im Laufe dieses Semesters noch ein Buch von mir erscheinen, das genau im Prinzip das Thema dieser Lehrveranstaltung behandelt. Dieses Buch heißt Zu viel Wissen, mit Fragezeichen hinten dran. Und ich werde das erscheinen, ich glaube, es wird so im Mai herum sein, ich werde das erscheinen dann besonders verkünden und das ein bisschen dann herzeigen. Also Werbung machen. Ne? Im Hinblick auf das, was ich zuvor gesagt habe, gilt es selbstverständlich für wahres Wissen Werbung zu machen, keine Frage, nicht? Also insofern ist es ein ganz wichtiger Aspekt unserer Lehrveranstaltung, der natürlich im Hinblick auf das, was dann noch wahr heißen kann, gewisse Komplexität oder eine gewisse Problematik birgt. Das dürfte ganz klar sein. Nicht? In dem Moment, wo ich sozusagen zu vordergründig für mein Wissen werbe, werden vielleicht viele von euch denken, naja, dem ist die Werbung so wichtig, wahrscheinlich ist das, was da drin steht, gar nicht so wahr. Das heißt, das könnte unter Umständen gar nicht so wichtig für uns sein. Ja, zunächst einmal, gibt es jetzt spontan dazu Fragen organisatorischer Art, sonstiger Art, Vorschläge,
Nachfragen, bitte? Eine Frage. Das Seminar, das Sie angesprochen ja. haben, da steht da im Promo drin, ja. Zurechnung für den zweiten Studienabschluss.
Ja, ich glaube, da muss ich leider dazu sagen, das wächst nicht auf meinem Mist, das macht die Universität. Was das für diejenigen bedeutet von euch, die noch nicht im zweiten Studienabschnitt sind, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Weiß das jemand?
Ja, man darf nur A-Stunden vorgreifen, wenn der erste nicht abgeschlossen ist. Es kommt also darauf an, was man sonst noch gemacht hat.
Ich verstehe. Also Sie dürften, wenn Sie noch nicht mehr als 8 andere Lehrveranstaltungen vorgegriffen haben, 8 Wochenstunden, also 4 Lehrveranstaltungen im Schnitt, nicht? Vorgegriffen haben, dürften Sie teilnehmen und es wird dann angerechnet, wenn Sie den ersten Studienabschluss.
Ja, Abschnitt
schindet
sich dann, ja, und was ist, wenn im zweiten Ding ist,
ist
dann...
Ich glaube, da muss ich jetzt ehrlich dazu sagen, solche Fragen bin ich nicht sonderlich kompetent, da bitte ich euch, sich an die Studienprogrammleitung oder an die Sekretärinnen hier im Institut zu wenden. Selbstverständlich, wenn ich dann im Zweifelsfall irgendwas dazu beitragen kann, zu irgendeiner so einer Anrechnung, dann bin ich gerne dazu bereit, also kein Problem. Nicht? Wenn jemand kommt und sagt, da würde ich eine Unterschrift benötigen oder sonstiges, das würde dann kein Problem darstellen. Ich sage schon dazu, beim Seminar ist natürlich dann Eigenarbeit gefragt. Also ein Seminar, dem der Bezeichnung nach ist eine Lehrveranstaltung, die eben doch zu einem gewissen Teil dann Eigenarbeit, Eigenleistung erfordert. Das heißt, da werden Referate zu halten sein und da werden Seminararbeiten zu verfassen sein. Gut. Sonst noch?
Gibt es ein Skriptum oder ist auf der Homepage was drauf, was sich auf die Lehrveranstaltung bezieht? Auf die Vorlesung jetzt? Sollte man mal einen versäumen?
Na, auf der Homepage von dieser Vorlesung. Ja. Na, da gibt es keine...
Und Skriptum gibt es ein?
Skriptum gibt es nicht, weil es eben dieses Buch gibt. Aber selbstverständlich wird der Erwerb dieses Buchs nicht Voraussetzung dafür sein, dass man die Prüfung jetzt absolvieren kann. Also es dürfte klar sein. Ne? Wer hier teilnimmt und halbwegs regelmäßig, was nicht heißt jedes Mal, aber doch halbwegs regelmäßig dabei ist, wird keine Probleme haben, diese Prüfung zu absolvieren.
Man kann es theoretisch als Prüfungsgrundlage verwenden.
Man kann es als Prüfungsgrundlage verwenden. Also das Buch beinhaltet ziemlich genau das, was ich hier vorzutragen gedenke. Ja, vielleicht dazu dann auch gleich konkreter, worum es hier auch gehen wird. Ich habe ja bisher nur diesen Wahrheitsaspekt besonders herausgestellt. Es wird eben um die Historizität dieser Wahrheitsdebatte gehen. Es wird um die Wissenschaftlichkeit, die dahinter steckt, gehen, nicht? Also die Wissenschaft, die moderne Wissenschaft ist ja jene, spezialisierte menschliche Problemlösungstätigkeit, in der es eben um wahres Wissen geht, per Definition, nicht? Also Wissenschaft ist eben jene institutionalisierte, von der Gesellschaft besonders alimentierte Problemlösungsaktivität, die sich eben um diese Frage des wahren Wissens kümmern soll. Nicht? Und es wird diesbezüglich dann natürlich auch sehr viel um Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte gehen im weitesten Sinne. Da wird es dann im Detail um Fragen gehen, wie ist denn das, was wir heute als wissenschaftliches Wissen wahrnehmen, überhaupt zu dem geworden? Und inwiefern hat eben dieser Bezug zum Thema Wahrheit für die Wissenschaftlichkeit Relevanz und inwieweit hat diese Wahrheit dann für den modernen, Stichwort postmodernen Wissenschaftsbetrieb noch Relevanz? Komme ich vielleicht ein bisschen später nochmal drauf. Wissenschaftsbetrieb selbstverständlich damit aufs engste verbundener Bildungsbetrieb, der uns ja hier sozusagen den Rahmen bietet für diese Lehrveranstaltung. Bildung, da wird es fast thematisch, möchte man sagen. Also da wird es fast, das Thema dieser Lehrveranstaltung wird da fast auf den Punkt gebracht. Da geht es eben um Wissen, das auf der einen Seite im Wissenschaftsbetrieb prozessiert wird, hergestellt wird, vermittelt wird, das also per se auf Wahrheit angelegt ist, das aber selbstverständlich, und bitte, dieser Zustand hier in diesem Hörsaal bietet ja da ein hervorragendes Beispiel dafür, das aber selbstverständlich verkauft werden muss, nämlich von Universitäten, die sich heute noch dazu auf einem internationalen, sogenannten frei werdenden Markt zunehmend mit Konkurrenz herumschlagen müssen, mit Fachhochschulen, mit anderen Universitäten, die ebenso zugänglich sind wie eben diese Universität. Und die deswegen natürlich darauf schauen müssen, dass sie doch etwas für ihr Wissen, für den Verkauf ihres Wissens tun. Es wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass moderne Universitäten heute eben nicht mehr ohne Public Relation Management und Organisationsabteilungen und viel mehr auskommen. Dürfte klar sein, Universitäten sind sozusagen bis zu einem gewissen Grad darauf angewiesen, Werbung für ihr Wissen zu machen, eben um Studenten, Studentinnen anzulocken. Naja, da kann man sich selbst sehr schnell zusammenreimen, was da besondere Relevanz haben wird in diesem Zusammenhang. Ne? Also Stichwort berühmte Namen von, was weiß ich, bekannten Professorinnen, Professoren, Persönlichkeiten und vieles mehr, werden dann doch dafür sorgen, dass gewisse Universitätsstandorte vor anderen Universitätsstandorten von mobilen, globalisierten Studentinnen und Studenten gewählt werden, nicht? Also es wird jede Universität doch bis zu einem gewissen Grad darauf schauen müssen, dass sie Berühmtheiten an Land zieht, die hier unterrichten. Naja, und was das wieder heißt, Berühmtheit zu sein, nicht in dynamischen Wissenszeiten wie der heutigen, hat natürlich auch größte Relevanz für unser Thema. Ich erwähne nur vorläufig zunächst einmal den Umstand, der Ihnen vielleicht auch so mit ein bisschen Mitdenken sehr vertraut scheinen wird, dass um berühmt zu sein, nicht unbedingt stets, wie formuliert man das vorsichtig, stets absolutes State-of-the-Art-Knowledge notwendig sein muss. Ein Professor, der berühmt wird, hat vielleicht vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, oder ein sonstiger Gelehrter, muss kein Professor sein, nicht? Ein Wissenschaftler, der berühmt wird, hat vielleicht irgendwann einmal einen wissenschaftlichen Artikel vorgelegt oder ein Buch geschrieben, das doch allerdings mit natürlich dieser Nachlaufzeit in der Wissenschaft sehr verbreitet ist, dafür gesorgt hat, dass er berühmt wird. Das heißt, dieser Prozess des Berühmtwerdens dauert in der Regel ein paar Jahre. Das ist ganz klar, wenn ein Buch erscheint, also selbst nur als Dokumentation, also ich bin weit davon entfernt, da ein günstiges Beispiel diesbezüglich abzugeben, aber mein Buch, das jetzt eben im Mai, wie angekündigt, erscheinen wird, ist im Prinzip letzten Sommer fertig geworden. Also Sie können sich vorstellen, dass das Wissen, was da drinnen steht, einfach aufgrund der Vorarbeiten des Verlags, des Drucks und vieles mehr, dass das Wissen, das da drinnen steht, naja, zumindest ein Jahr alt sein wird, wenn es erscheint. Wenn es erscheint, ist es aber noch nicht gelesen. Und bis es durch diesen Leseprozess, durch diesen Rezensionsprozess vielleicht, so hoffen wir, dafür sorgt, dass ich berühmt werde, können noch einmal 5 Jahre vergehen. Das dürfte klar sein, dass das Wissen, mit dem ich dann berühmt geworden bin, bei weitem nicht mehr das fortschrittlichste Wissen in diesem Fach darstellen muss. Es dürfte klar sein, dass wenn man sozusagen auf dieser Wissensleiter oder Karriereleiter dann eine gewisse Position errungen hat, mit der man dann, und das ist ein entscheidender Punkt, mit der man dann innerhalb eines bestimmten wissenschaftlichen Rahmens, sprich innerhalb einer Universität, eines Institutes, bestimmen kann, definieren kann, was denn relevantes Wissen ist, nämlich das, was die jeweiligen Professoren, die berühmten Wissenschaftler sagen, dass es ist, dass das Wissen, was man dann als solches definieren kann, vielleicht gar nicht mehr das Relevanteste ist, weil natürlich die wissenschaftliche Entwicklung mittlerweile in den 5-6 Jahren, die dafür notwendig waren, weiter geschritten ist, sich weiterentwickelt hat. Nicht? Und weil man sozusagen in diesen 5-6 Jahren möglicherweise so damit beschäftigt gewesen ist, seine eigene Berühmtheit zu forcieren, und ich meine das jetzt gar nicht einmal irgendwie sarkastisch, es ist wirklich eine Mühe, es ist eine Arbeit, wenn dann entsprechende Interviewanfragen kommen, wenn Einladungen zu Vorträgen kommen und vieles mehr, dafür zu sorgen, dass dieses Wissen, das nämlich das vor einem Jahr in einem Buch geschrieben wurde, so ein bisschen Verbreitung findet, ne? Da widmet man sich so sehr dieser Verbreitung des Wissens, dass man eigentlich mit der, mit der Auffrischung dieses Wissens, das heißt mit derjenigen Forschung, nicht mehr zu Rande kommt, dafür keine Zeit hat, die notwendig ist, um eben stets vorne dran zu bleiben, mit dem fortschrittlichsten Wissen bewandert zu sein. Also, Sie kennen die Geschichte, in unserem Bereich, was heißt in unserem Bereich, fast in jedem Detailbereich, erscheinen nahezu wöchentlich relevante Bücher, relevante Schriften, relevante Aufsätze, Statements und vieles mehr. Moderne Wissensarbeiter sind in der Regel nicht mehr in der Lage, tatsächlich dieses ganze Konvolut an ständig neu erscheinendem Wissen zu bewerkstelligen. Das heißt, sie sind, auch um ihre eigene Wissenschaftlichkeit irgendwie zu behaupten, gezwungen, mit diesem Wissenskonvolut umzugehen, Wege zu finden, auf der einen Seite doch als Wissensträger zu scheinen, das heißt als jemand aufzuscheinen, der den Überblick hat, auf der anderen Seite aber eben doch auf Überblick so weit zu verzichten, dass man eben in irgendeiner Art und Weise noch operieren kann. Das Stichwort, das hinter diesem Umstand steht, lautet Wissensmanagement. Ein moderner, ein postmoderner Begriff, behaupte ich mal, der für die Art von Wissensarbeit, die hier zur Debatte steht, größte Relevanz hat. Diese Notwendigkeit, Wissen, nun ja, tatsächlich verkaufbar zu machen, um eben überhaupt in die Lage zu kommen, Wissen zu prozessieren, Wissen zu generieren, Wissen zu schaffen, diese Notwendigkeit hat in der Moderne mit einer ganzen Reihe von Technologien, und das sage ich jetzt bewusst pejorativ, zu tun, die eigentlich, und das ist das Fatale an der Sache, die eigentlich mit dem, was wir uns in der Philosophie klassisch als Wissensprozessierung vorstellen, nicht mehr viel zu tun haben. Meine Behauptung, Wissensmanagement ist eigentlich, naja, so eine postmoderne Tätigkeit, die eigentlich den Bereich dessen streift, was dann von Philosophen legitimerweise, zumindest aus klassischer Perspektive, noch, da an Aktivitäten an den Tag gelegt werden darf. Ich behaupte mal, dass sozusagen die moderne Wissensarbeit per se dazu nötigt, diesen klassisch-philosophischen Geltungsanspruch, nämlich wahres Wissen zu verwalten oder zu prozessieren, überschreitet. Dass es da interne Widersprüchlichkeiten zu dem, was die Philosophie ursprünglich will oder klassisch will, gibt. Um die allerdings eben leider Gottes auch kein moderner Philosoph herumkommt. Das heißt, die Generierung von interessantem, von relevantem Wissen geht in der Moderne, in der Postmoderne bis zu einem gewissen Grad mit Vermarktung einher. Dieser Umstand lässt sich grosso modo betrachtet eigentlich nicht ausschließen. Es gibt so berühmte Beispiele wie Kierkegaard zum Beispiel, den Philosophen, den Sie kennen, der doch eine recht beachtliche Summe von seinem Vater geerbt hat, oder den Philosophen Karl Marx, den Sie alle kennen, der einen guten Freund gehabt hat, der ihn weitgehend doch über Wasser gehalten hat und so, und vieles mehr, die in diesem Sinn besondere Art der Handlungsentlastetheit gefunden haben. Das heißt, eine besondere Art der in diesem Sinne materiellen Absicherung, auf deren Rücken sie dann sozusagen ihr Wissen prozessieren konnten. Das sind, das wage ich zu behaupten, Ausnahmeerscheinungen, die eigentlich für das Prozessieren von Wissen, für diese Art des philosophischen Tuns, das wir hier, des philosophischen, des wissenschaftlichen Arbeitens, wenig Relevanz haben. Wir können uns in den meisten Fällen nicht darauf verlassen, dass wir sonderlich viel erben werden. Beziehungsweise wäre es fatal, die Philosophie denjenigen zu überlassen, die eben große Erbschaft machen. Also wenn man sagt, ja, bitte, sollen halt die da... Stichwort, ne? Digital Divide, das kennen Sie alle, dieses Stichwort, das ja jetzt in den letzten Jahren auch dazu herangezogen wurde, dieses Nord-Süd-Gefälle an Wissen zu thematisieren, nicht? Also den Umstand, dass eben relevantes, auch jetzt technologisch, wirtschaftlich relevantes Wissen primär in der ersten, sogenannten ersten Welt prozessiert wird und die dritte Welt, die sogenannte dritte Welt, Entwicklungsländer und so weiter, davon ausgeschlossen bleiben oder zumindest davon so weit ausgeschlossen bleiben, dass sie beständig nur in der Rolle des Bittstellers, des Entwicklungshilfeempfängers verweilen, nicht? Das heißt, also dieser Hinweis auf die mögliche Erbschaft spricht auch diese Thematik an, nicht? Damit wären dann wir Europäer, wir europäischstämmige, weiße, unter Umständen sogar nur die männliche Hälfte dieser weißen Bevölkerungsschicht, auch das ist natürlich ein entsprechender Aspekt dieser Geschichte, privilegiert, das relevante Wissen zu verwalten, nicht? Und kann das in der Idee der Sache liegen? Kann das dann noch in irgendeiner Art und Weise mit dem zu tun haben, was unter dem Stichwort wahres Wissen bezeichnet wird? Auch das sind Aspekte, die zur Debatte gestellt werden. Ich werde, und diejenigen von euch, die mich kennen, wissen das wahrscheinlich auch schon. Ich werde immer wieder im Laufe dieser Lehrveranstaltung dann Beispiele bringen aus einem, naja, Themengebiet, mit dem ich eben auf meinem zweiten wissenschaftlichen Standbein zu tun habe, nämlich mit der Geschichte der Sowjetunion. Und viele von euch wissen, dass in der Geschichte der Sowjetunion ein ganz spezifisches wissenschaftliches Wissen als wahr propagiert wurde, das dem sogenannten bourgeoisen, kapitalistischen, westlichen, klassenfeindlichen Wissen, das in der sonstigen Welt prozessiert wurde, diametral gegenübergestellt worden ist. Da war ein enormer Propagandaapparat damit beschäftigt, das sogenannte proletarische, das sogenannte sowjetische Wissen als wahrer denn das sogenannte kapitalistische, westliche, bourgeoise Wissen anzupreisen. Dieser Umstand liefert unserer Lehrveranstaltung und mir immer wieder ganz besondere Beispiele, die sehr schön zeigen, wie denn etwas überhaupt zu wahrem Wissen gemacht wird. Vielleicht sogar anschaulicher als an demjenigen Wissen, als das an denjenigen Wissen sichtbar würde, das wir so als unser Wissen im Allgemeinen verorten. Das heißt, Sie kennen, also nur um ein Beispiel zu bringen, nicht, Sie kennen die berühmte Zeitschrift Pravda. Der Titel spielt auf den Begriff Wahrheit an. Er heißt im russischen Kontext sowohl, also bezeichnet im russischen Kontext sowohl Wahrheit wie auch Gerechtigkeit. Aber selbstverständlich sind die Redakteure und auch die Geldgeber und die sonstigen an dieser Zeitschrift beteiligten Personen davon ausgegangen, dass dort die Wahrheit gedruckt wird. Naja, und aus unserer, sozusagen aus dieser spätsowjetischen, postsowjetischen Perspektive dürfte doch vielen von uns sehr vertraut sein, dass es dort keineswegs um die Art von Wahrheit gegangen ist, die wir aus unserer westlichen Sicht als solche wahrgenommen haben, sondern vielmehr um eine propagandistische Darstellung des ach wie idealen sowjetischen sozialen Zusammenhangs, der sich, wie wir heute wissen, 15 Jahre nach dem Zusammenbruch dieses Reichs, doch wesentlich, unmenschlicher dargestellt hat, als das in der Pravda immer wieder gestanden hat. Ne? Nur um das als Beispiel herauszustellen. Vielleicht ein Aspekt, den ich noch nicht erwähnt habe, oder den ich nur implizit erwähnt habe, es wird in dieser Lehrveranstaltung auch um den Wissenszuwachs gehen, um dieses Phänomen, das auch in der Literatur immer wieder als Wissensexplosion, als Wissenslawine, als Wissensflut, als Informationsflut beschrieben wird. Diesbezüglich ein kleiner Hinweis, auch vorgreifend auf nähere Ausführungen im Zuge dieser Lehrveranstaltungen. Viele von euch wissen es wahrscheinlich, die Wissenschaft oder die Währung, unter Anführungszeichen, von Wissenschaftlern sind natürlich Publikationen. Ein Wissenschaftler wird nicht dadurch zum Wissenschaftler, dass er sich vor eine gewisse Menge Leute hinstellt und schöne Reden hält, sondern umgekehrt, er darf diese schönen Reden erst dann halten, in der Regel erst dann halten, wenn er eine gewisse Anzahl von Publikationen vorgelegt hat. Das heißt, um überhaupt in den Wissenschaften, und das sei jetzt wieder ein bisschen sarkastisch gemeint, um überhaupt mitreden zu dürfen, ist es notwendig, zuvor zunächst einmal ein paar schriftliche Arbeiten vorgelegt zu haben, möglichst bei relativ angesehenen Journalen, Zeitschriften. Was das wieder heißt und wie die zu dem werden, was sie sind, wird auch eine Frage dieser Lehrveranstaltung sein. Bevor man dann überhaupt in die Lage kommt, als sowas wie Wissenschaft, wie ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin Vorträge halten zu dürfen, an der Universität unterrichten zu dürfen. Durch diese Notwendigkeit herrscht in der Wissenschaft ganz allgemein eine implizite Tendenz zur Anreicherung dieser Publikationsmasse. Das heißt, es ist sozusagen intrinsisch notwendig, ständig Publikationen auszustoßen. Ganz einfach deswegen, weil alle anderen, die mitreden wollen, eben auch Publikationen ausstoßen. Es kann sich heutzutage kein moderner Wissenschaftler zurücklehnen und sagen, na, ich denke jetzt wirklich mal ein Jahr oder zwei nach, bevor ich wieder was von mir gebe. Weil dann, wenn er zum Beispiel an einem Institut unterrichten will, die Frage kommt, naja, was haben Sie denn da gemacht in den letzten zwei Jahren? Da war offensichtlich nichts Relevantes zu hören, nicht? Also jetzt zu lesen im Sinne einer Publikation. Und in Zeiten, wo eben Wissen bereits so dynamisch operiert, sich entwickelt, sich weiterentwickelt, können ein, zwei Jahre natürlich Welten bedeuten. Also ein, zwei Jahre nicht vorne dabei zu sein, nicht sich ständig umzuschauen, was jetzt gerade relevantestes Wissen ist, was da jetzt gerade irgendwo in der Welt diskutiert wird und was als Wahrheit, als wahres Wissen angesehen wird, das würde, naja, sowas wie den Verzicht der Teilnahme bedeuten. Nicht? Also da jetzt mal sich auszuklinken und zu sagen, jetzt tue ich nicht mit, ist in der Wissenschaft, im modernen Wissenschaftsbetrieb fast nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite, das dürfte klar sein, die Notwendigkeit, beständig Publikationen auszustoßen, bringt es natürlich mit sich, dass man erstens, dass man selbst nicht unbedingt die Zeit hat, alles zu lesen, was relevant wäre, weil man ja damit beschäftigt ist, selbst irgendwas zu schreiben, was relevant ist. Naja, kann man sich ja vorstellen, was da für Verwerfungen im Spiel sind, nicht? Und auf der anderen Seite, geht ganz einfach in dieser Wissensflut, in dieser Publikationsflut natürlich die Möglichkeit verloren, noch halbwegs kompetent am jeweils fortgeschrittensten Stand der Diskussion, der Debatte teilzunehmen. Das heißt, man arbeitet als Wissenschaftler durch diese Teilnahme am Publikationsbetrieb mit am inoperabel werden dieses Publikationsbetriebs. Das heißt, man nimmt daran teil, weil man keine Chance hat, nicht daran zu teilnehmen. Man weiß aber, dass man, indem man daran teilnimmt, diesen Publikationsbetrieb auch zunehmend inoperabel werden lässt. Damit dazu beiträgt, dass man eben eigentlich kein kompetentes, relevantes Wissen mehr garantieren kann zumindest. Das ist dann sehr oft einmal so, dass man natürlich durch Zufall immer wieder auf Diskussionen gestoßen wird, die gerade irgendwo ablaufen. Ich gebe das offen zu. Und ich bin dann mitunter dann sehr überrascht darüber, dass diese Diskussionen doch auch meine zentralen wissenschaftlichen Interessen betreffen. Und ich habe zumindest eine Zeit lang davon gar nichts mitgekriegt. Natürlich fatal, wenn man dann sich vor einen Hörsaal von Leuten stellt, die zu gutem Recht, weil sie ja jetzt unter anderem auch Studiengebühren zahlen müssen, zu gutem Recht einfordern, dass sie hier gefälligst das Neueste, das Relevanteste, das State-of-the-Art-Knowledge geliefert bekommen. Nicht? Also, dass da eine große Diskrepanz herrscht, dürfte klar sein. Was in diesem Zusammenhang dann noch als wahres Wissen bezeichnet werden kann, und was in diesem Zusammenhang dann vielmehr als wahre Wissen stehen bleibt, das wird eben Thema dieser Lehrveranstaltung sein. Zunächst einmal kurz Raum für Nachfragen. Auch bitte selbstverständlich Vorschläge, die jetzt... Ja, ein Themengebiet, das ich noch... doch auch sehr zentral in dieser Lehrveranstaltung behandeln will, betrifft eben den Aspekt des Wissens als Ware. Und Sie kennen diese Geschichte alle. Wissen ist ein Phänomen, was immer das jetzt genau sein wird, was wir hier als Wissen zu fassen versuchen, weil das sozusagen auch noch nicht bestimmt wurde. Aber dieses Ding Wissen, das wir so in Alltagsintuition zunächst einmal als solches bezeichnen, dieses Ding Wissen ist nur sehr bedingt eigentumsfähig. Das dürfte klar sein. Ich muss, um zu beweisen, dass ich Wissen besitze, dieses Wissen weggeben. In dem Moment, wo ich es weggebe, besitze ich es nicht mehr exklusiv. Das heißt, um Ihnen überhaupt zu beweisen, dass ich ein Wissender bin, muss ich zumindest einmal da ein bisschen was auf den Tisch legen von meinem Wissen. In dem Moment, wo das am Tisch ist, ist es von Ihnen genauso gebrauchbar wie von mir. Für ein Stück Grund und Boden, für ein, ich weiß nicht, einen Geldschein und vieles mehr gilt das nicht. Also für was immer so in der klassischen Wirtschaft unter dem Titel Eigentum oder dem Titel Besitz zugerechnet wird, dafür gilt das nicht im selben Sinn wie für Wissen. Wissen muss zunächst einmal weggegeben werden, um zu beweisen, dass ich es überhaupt besitze. Und diese fundamentale Diskrepanz sorgt, wie wir wissen, dafür, dass heute das Thema der Intellectual Property Rights so ein wichtiges Thema in unserer Weltwirtschaft geworden ist. Nicht? Also der Umstand, dass Wissen bis zu einem gewissen Grad geschützt werden muss, um es überhaupt zur Ware werden zu lassen. Das heißt, diese Thematik wird uns auch gesondert und selbstverständlich im Zusammenhang mit all den anderen Aspekten, die ich jetzt angesprochen habe, besonders interessieren. Ja, jetzt an dieser Stelle die kurze Möglichkeit nachzufragen, auch Vorschläge vorzubringen, wenn irgendwas jemandem besonders am Herzen liegt.
Ja? Kommt in Ihrer Vorlesung auch der Aspekt Weisheit zur Sprache? Der Philosophie heißt so viel, ich weiß.
Die Liebe zur Weisheit, ja. Naja. Also etymologisch ist natürlich Wissen mit Weisheit aufs engste verwandt und die Wissenden sind natürlich im weitesten Sinn das, was so als Weise bezeichnet wird. Es ist natürlich eine interessante Frage, inwiefern das, was man so klassisch unter Weisen, politisch korrekt, müsste man vielleicht diesbezüglich auch von Weisinnen sprechen, was die Sache dann vielleicht ein bisschen anschaulicher macht, was man so klassisch von Weisinnen erwartet hat, inwiefern das im modernen Kontext überhaupt zu stehen kommen kann, in Anbetracht der Umstände, die ich gerade erwähnt habe. Nicht? Also man grundsätzlich würde ich mal zu behaupten wagen, dass auch die sogenannten Weisen, was nicht der griechischen Antike und des christlichen Abendlandes und vieles mehr, im Prinzip aus der Nähe ihres unmittelbaren sozialen Kontextes betrachtet, vielleicht gar nicht so weise geschienen haben, sondern ganz profane Alltagsmenschen gewesen sind, die sich mit Krankheiten, Unwohlsein, sozialen Unliebsamkeiten und viel mehr genauso herumschlagen haben müssen wie wir heutzutage. Aus der historischen Distanz, aus der Distanz des Ausklammerns all jener profanen Aspekte dadurch, dass eben dieses Wissen dieser Weisen gewöhnlich schriftlich vorliegt und in antiken Büchern irgendwo in Bibliotheken steht und vieles mehr, aus dieser historischen Distanz, romantisch verklärt, idealistisch verklärt, werden diese Wissenden zu Weisen, würde ich jetzt mal spontan sagen. Und geben uns, aber das ist der wichtige Aspekt daran, geben uns natürlich sowas wie Idealvorstellungen vor, an denen wir unsere Wissensarbeit, unser Wissensprozessieren orientieren. Nicht? Es ist ganz klar, dass jeder von uns, insbesondere in der Philosophie, seine Vorbilder hat. Seien das jetzt antike Griechen, seien das jetzt neuzeitliche Philosophen, was auch immer, nicht? Und sich in gewisser Weise daran orientiert, wie denn die gedacht haben. Nicht? Man denke nur diesbezüglich, wie interessant es auch sein kann, dann jetzt Biografien zu lesen von berühmten Männern. Oft einmal ist das vielleicht sogar Zeit, also wenn man, weiß nicht, wenn man sie durch Kant durchgequält hat, oder ich weiß nicht, sei es durch Marx oder Aristoteles oder was auch immer, ist es dann immer auch ganz amüsant, eine Biografie der entsprechenden Leute zu lesen. Nicht? So ein bisschen kommen wir dann diesem profanen Alltagskontext näher. Und es kann unter Umständen, durchaus, oder sagen wir mal, da steht zur Frage diesbezüglich, ob es dann immer weise ist, diese sogenannten Weisen zu sehr sozusagen ins Bild zu zerren, die profanen Bedingungen dieser Weisen ins Bild zu zerren. Ich weiß nicht, ob von euch jemand die Publikation, jetzt ist 2-3 Jahre her, nicht, der Adornoschen Tagebücher verfolgt hat. Nicht? Also Adorno, da war doch also ein Weiser schon eher im klassischen Sinn aus heutiger Sicht. Nicht? Und da war sozusagen über das wirkliche, das profane Alltagsleben nicht allzu viel bekannt, bisschen, aber dann doch nicht so viel. Nicht? Und plötzlich steht da in den Tagebüchern Also Sie können es ja eh nachlesen, ist ja kein Geheimnis, nicht? Also dass er das doch durchaus genossen hat, wenn er da mit seinen Studentinnen, eine Art von Sexualkontakt gehabt hat, die eigentlich heute nicht in den Rahmen des Normalen fallen würde, sagen wir mal so, nicht? Ganz gelinde gesagt. Oder die vor kurzem erschienene Biografie von Max Weber, die eben auch diese sexuelle Besessenheit oder was auch immer ist, wie man das benennen will, nicht? Dieses Denkers ein bisschen in den Vordergrund gezerrt hat. Nicht? Plötzlich werden die so geouteten nicht mehr so ohne weiteres als weise wahrnehmbar. Nicht? Diesbezüglich der Hinweis, auf den ich vorher zu sprechen gekommen bin, nicht? Also um etwas als Wissen, als weises Wissen, als wahres Wissen stehen zu lassen, ist es vielleicht gar nicht so sinnlos, mit einem gewissen Kontingent oder mit einem gewissen Ausmaß an Nichtwissen zu operieren. Nicht? Also wenn man da gewisse Aspekte ausblendet, dann bleibt der gute Adorno oder der gute Weber und all die anderen großen Weisen unserer Geschichte vielleicht doch eher als Wissende stehen, als wie wenn man zu genau hinschaut. Nicht? Was dann jeweils gewünscht ist, ist Frage des Kontextes. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Sie sehen, man kann ja in dieser Wissensschiene von einem zum anderen kommen, ohne da kurz Pause zu machen. Also ich komme dann noch schon darauf zurück, dass ich Sie nochmal frage, was Sie dazu, was Sie davon halten. Aber wo war ich? Ha, selbst ins Out geführt. Wie auch immer, jetzt habe ich diesen Gedankengang unterbunden. Gut, dann stelle ich vielleicht jetzt die Frage, ja, ob es noch Aspekte gibt, die da... Ja, Entschuldige, jetzt ist mir nur gerade wieder eingefallen. Nicht? Also dieser wie etwas... Also sozusagen der Kontext, in dem etwas weise wird, in dem diese Weisheit zugerechnet wird, nicht, kann verkaufstechnisch, jetzt unmittelbar verkaufstechnisch, sprich für den Verkauf der Bücher dieser Leute, sehr wichtig sein. Nicht? Also da sagt man, okay, lassen wir es lieber jetzt bei einer gewissen Unschärfe, um eben dem den, dieses Charisma des Weisen zu behalten, um ihn da nicht zu demolieren. Und wir können diesbezüglich dann auch seine Bücher weiterverkaufen, recht gut verkaufen. Nicht? Auf der anderen Seite, und das ist ja der interessante Aspekt, bleibt in der modernen Wissenschaft eben nichts mehr ausgeblendet. Die moderne Wissenschaft lebt genau davon, dass sie Dinge, die ausgeblendet sind, temporär oder auch längerfristig, einblendet. Und zwar gerade deswegen, weil eben zum Beispiel ganz profan der Wissenschaftler, um zu einem solchen zu werden, auf Publikationen angewiesen ist. Und Publikationen bringt man im Allgemeinen nur zusammen, indem man etwas Neues anbietet. Etwas, das noch nicht publiziert worden ist. Nicht? Also alle maßgeblichen großen Zeitschriften zielen natürlich durch einen komplizierten Begutachtungsprozess, auf das werden wir im Detail zu sprechen kommen, Peer-Review, ihr habt davon gehört, nicht? Zielen ja darauf ab, eben nur Dinge zu publizieren, die neu sind, die originell sind, die noch nicht publiziert sind. Um eben überhaupt publizieren zu können, muss ich als Wissenschaftler beständig auf der Suche sein nach Dingen, die eben noch nicht erforscht sind. Wenn ich nur als Wissenschaftler nur Dinge erforsche, die bereits von anderen erforscht sind, na dann werde ich es nicht sonderlich weit bringen, das dürfte klar sein. Also niemand wird mir dann große Beachtung zollen. Ich muss originell sein, ich muss neu sein und damit bin ich natürlich darauf angewiesen, noch die dreckigste Schmutzwäsche von Max Weber oder Adorno oder was auch immer ans Licht zu zerren, weil ich nur damit eben im Rahmen der Wissenschaft Aufmerksamkeit finde. Ich sage jetzt nur damit mal unter Anführungszeichen. Selbstverständlich gibt es eine ganze Reihe von meines Erachtens relevanteren Themen, die es zu erforschen gilt in den Wissenschaften, aber sozusagen die Grundlogik ist natürlich damit angesprochen. Nur dann, wenn wir sozusagen beständig das, was gerade jetzt ausgeblendet ist, einblenden oder zumindest Aspekte davon einblenden, werden wir eine Chance haben, in der Wissenschaft mitzusprechen. Und das bringt diese fatale Eigenschaft der Moderne, der Postmoderne mit sich, dass eben in der Postmoderne nichts mehr unhinterfragt bleibt. Und das kennen wir, das schafft enorme Probleme, Stichwort jetzt, ich weiß nicht, diese seltsame kulturelle Gegenüberstellung von Islam und Christentum, der gegenwärtig für große Probleme und Aufregung sorgt. Nicht? Also da ist doch eine Sicht der Dinge, eine Problemsicht unterwegs, die per se darauf abzielt, aufzuklären, und zwar jetzt im wissenschaftlichen Sinn aufzuklären und auch noch Gottesbilder und bestimmte religiöse Verhaltensmuster zu hinterfragen, sie eben zu thematisieren, zum Thema von wissenschaftlichen Erkundungen zu machen, das eben einer anderen Problemsicht gegenübersteht, die ganz bewusst darauf abzielt, gewisse Dinge eben nicht zu hinterfragen, die ein Abbildungsverbot sogar ganz vorne sozusagen sich auf die Fahnen heftet. Dass das für Konflikte sorgt in unserer Gesellschaft, ist sehr deutlich vorhanden. So, jetzt komme ich zu Ende.
Das hat sich erledigt.
Aha. Sonst?
Ich habe eine Frage. Ja. Ich wusste eben nicht, was Digital Devices.
Divide.
Okay, dann ist klar.
Digitale Trennung. Nicht? Also ursprünglich war das einfach, hat das den Unterschied im Zugang zum weltweiten Netz, also zum Internet bedeutet, dass eben das zunächst einmal, übrigens so wie alle Kommunikationsmittel schlechthin, zunächst einmal eine Geschichte der Oberschichte war. Nicht? Also derjenigen, die sich es leisten konnten. Bis vor nicht allzu langer Zeit war ja der Internetzugang auch in unseren Landen recht teuer. Er ist es nach wie vor nicht, also ist nicht so billig, dass man schon von einer absoluten Demokratisierung sprechen kann. Aber in unseren Breiten ist es dann doch, man geht in die Bibliothek oder in die Uni und vieles mehr und kommt dann doch ins Internet. Also es ist nicht mehr unmöglich, auch mit wenig finanziellen Mitteln da reinzukommen. Aber für die dritte Welt, nicht, also was weiß ich, Afrika oder so, ist das doch ein noch relativ weitgehend exklusiver Bereich, nicht? Also das heißt ein Bereich, der die Teilnahme daran bis zu einem gewissen Grad unterbindet. Und dieser Begriff des Digital Divide spielt eben auf diese Unterscheidung an. Ja, wenn es jetzt spontan keine Nachfragen mehr gibt, dann möchte ich Ihnen kurz einen sehr, naja, sagen wir es ruhig, abstrakten Gedankengang vor Augen halten, der so irgendwas wie den roten Faden oder das zentralste die Wirbelsäule des Skeletts dieser Vorlesung darstellen wird. Der aber meiner Meinung nach recht gut dazu angetan ist, eben diese Verbindung von Ware und wahrem Wissen, von wahre Wissen und wahrem Wissen zu beleuchten. Eine Verbindung nämlich, die keineswegs erst in unserer modernen Gesellschaft von Relevanz ist und die keineswegs jetzt sich eben auf diejenigen Bereiche des Wissens beschränkt, die so im Allgemeinen im Zuge der Bildung, der Hochschulbildung oder jetzt auch im Hinblick der Informationstechnologie und vieles mehr prozessiert wird. Sondern ein Zusammenhang, der wirklich zentral meines Erachtens für dieses für denjenigen Bereich der menschlichen Problemlösungsaktivitäten, die wir so ganz allgemein mit Wissen bezeichnen, ist. Was immer dieses Wissen, und das möchte ich betonen, dann im Detail sein mag, weil wir haben ja im Prinzip noch nicht definiert, was hier in diesem Zusammenhang Wissen sein soll. Wir haben natürlich auch noch nicht definiert, was in diesem Zusammenhang Wahrheit sein soll. Und alleine diese Aussage spielt ja bereits darauf an oder deutet an, dass es im historischen Kontext unserer Kultur, aber auch von fremden Kulturen, natürlich eine Unzahl von Definitionen diesbezüglich gibt, die wie immer bei Definitionen gewisse Aspekte recht gut hervorheben, gewisse andere Aspekte dann aber vielleicht auch ein bisschen ausklammern, unter den Tisch fallen lassen und damit im Halbdunkel oder überhaupt im Dunkeln lassen. Also insofern versuchen wir hier sowas wie einen polykontextuellen, einen multifacettenreichen oder wie auch immer, Zugang zu Wissen. Es soll im Zuge dieser Lehrveranstaltung keine monopolistische Wissensauffassung stehen bleiben. Es soll nicht eine einzige Definition des Wissens hier gelten, sondern es soll im Hinblick auf das, was man sich unter Wissen vorstellt, Problembewusstsein herrschen. Das ist im Prinzip auch all das, was meiner Meinung nach im Hinblick auf diese Wissensfrage und die Frage nach wahrem Wissen zu bewerkstelligen ist. Es lässt sich ganz einfach nicht mehr beantworten. Und das wird vielleicht auch den Endpunkt dieser Lehrveranstaltung darstellen. Es lässt sich eben in der modernen Gesellschaft, und zwar explizit, nicht mehr eindeutig beantworten, was denn wahres Wissen überhaupt ist. Das mag vielleicht auch ein bisschen blasphemisch klingen. Das werde ich Ihnen im Zuge dieser Lehrveranstaltung vorzuführen versuchen. Zunächst zu diesem abstrakten Gedankengang, den ich Ihnen kurz vorführen will, der allerdings im Zuge der Lehrveranstaltung dann auch immer wieder wiederholt werden wird. Also keine Angst, wenn Sie da jetzt vielleicht zunächst einmal ein bisschen auf Unverständnis stoßen oder ähnliches. Nicht? Das wird immer wieder zur Sprache kommen und wird, wie gesagt, den zentralen Aspekt, den roten Faden dieser Lehrveranstaltung darstellen. Und zwar geht dieser Gedanke davon aus, dass mit Wissen, was immer wir jetzt intuitiv, alltagsmäßig als Wissen uns vorstellen, dass mit Wissen die Welt in zwei Teile geteilt wird. Ich sehe schon ein Fragezeichen auf der Stirn. Nämlich in eine gewusste Welt und in eine noch nicht mit Wissen erfasste Welt. Das heißt, in dem Moment, wo ich von Wissen spreche, habe ich eine Vorstellung von etwas, was ich weiß und von etwas, was ich eben noch nicht weiß.
Beziehungsweise nicht mehr weiß?
Unter Umständen auch nicht mehr weiß, selbstverständlich. Gerade eben im sozialen Kontext, im kulturellen Kontext spielt natürlich das Wissen von bereits verfügbar gewesenem Wissen eine sehr große Rolle. Nicht? Also, ich meine, die Sache ist natürlich fatal und ein bisschen sozusagen tautologisch, weil wir wissen ja nicht, was wir bereits schon wieder nicht wissen. Nicht? Also wir wissen ja nicht, was frühere Kulturen oder andere Gesellschaften vielleicht schon gewusst haben, aber mittlerweile eben wieder aus den Augen verloren haben. Wir wissen es eben nicht. Wüssten wir es, dann wäre es ja kein Nichtwissen mehr, nicht? Oder kein vergessenes Wissen. Also insofern lässt sich darüber nur spekulieren, aber es spielt natürlich doch auch eine gewisse Rolle. Also das heißt, die Welt wird im Prinzip in zwei Teile geteilt. Diejenige, die mit Wissen erfasst ist und diejenige, die eben nicht mit Wissen erfasst ist. Und weil eben, und das habe ich ja vorher erwähnt, in unserem Kontext, aber bereits auch im Kontext der antiken Griechen und im Kontext derjenigen menschlichen Wissensarbeiter, die wir kennen, Wissen im Allgemeinen, grosso modo gesprochen, positiv bewertet wird, herrscht damit ein beständiger Hang oder ein beständiger Bedarf, mehr Wissen zu schaffen. Nicht? Denn in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, dass ich eine ganze Reihe von Dingen noch nicht weiß, will ich natürlich das, was ich noch nicht weiß, wissen. Also diese berühmte Aussage von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, bezeichnet natürlich in gewisser Hinsicht schon diese aufklärerische Wissensarbeit, die dann über Jahrhunderte dafür gesorgt hat, dass sozusagen das, was ich nicht weiß, dezimiert wird, dass das Nichtwissen verkleinert wird, dass man eben versucht, die Welt mit Wissen zu erfassen. Ist dieser Gedankengang zunächst einmal verständlich? Wissen erzeugt aus sich heraus eine gewisse Tendenz, einen gewissen Bedarf nach mehr Wissen, nach Forschung, nach wissenschaftlicher Betätigung im weitesten Sinn des Wortes, nach Wissensarbeit. Jetzt ist es allerdings so, dass die Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen natürlich immer nur vom jeweils bestehenden, verfügbaren Wissen aus als solche gesehen werden kann. Das heißt, was immer Sokrates da vor Augen gestanden ist, in dem Moment, wo er gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, er hat damit ganz, ganz bestimmte Aspekte markiert, die er eben wissen wollte. Und diese Aspekte haben natürlich sehr viel mit dem damals verfügbaren griechisch-antiken Wissen zu tun gehabt. Und die haben sich natürlich, das kann man sich leicht vorstellen, doch fundamental von dem unterschieden, was wir vielleicht heute wissen wollen, was wir heute noch nicht wissen. Also ich weiß nicht, wie man zum Mars kommt und wieder zurück heilen, nicht? Das werden Dinge sein, die Sokrates noch nicht sonderlich, naja, wer weiß, ne? Kann ja sein, aber grundsätzlich dürfte klar sein, dass da vielleicht sogar eine größere Anzahl von Menschen damit beschäftigt ist, sich darüber, also zu erkunden, zu versuchen, wie man zum Mars kommt und wieder zurück, als das zu Sokrates Zeiten der Fall gewesen sein mag. Das heißt, diese Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen ist natürlich eine, die davon abhängt, wie viel und welche Art von Vorwissen jeweils verfügbar ist. Mein berühmtes Beispiel diesbezüglich, das ich in meinen Vorlesungen immer wieder bringe und das viele von euch vielleicht auch schon gehört haben, nicht? Eine Gesellschaft, die sich das Wissen verschafft hat, Automobile zu schaffen, zu bauen, Autos zu bauen, nicht? Ist eine Gesellschaft, die im nächsten Schritt vielleicht wissen will, wie sie regelmäßigen Treibstoffnachschub sicherstellt, wie sie eine Verkehrsordnung erlässt, die halbwegs da den Verkehr von Todesopfern freihält oder von Verkehrsopfern freihält, die vielleicht, ich weiß nicht, die wissen will, wie man Parkplätze in großen Städten organisiert und vieles mehr. Erst eine Gesellschaft, die weiß, wie man Autos baut, hat diese Wissensprobleme. Eine Gesellschaft, die noch keine Autos hat, die noch nicht weiß, wie man Autos baut, will nicht wissen, wie man regelmäßigen Treibstoff, zumindest für Autos, sicherstellt. Wie man Parkplätze schafft oder wie man Verkehrsordnungen anlegt. Das heißt, was wir wissen wollen, ist relativ zu dem jeweils verfügbaren, bereits bestehenden Vorwissen. Ich kann überhaupt nur von meinem jeweils verfügbaren Vorwissen aus wahrnehmen, was denn im nächsten Wissensschritt überhaupt relevantes Wissen ist. Was sozusagen dasjenige Wissen wäre, das ich jetzt im nächsten Schritt gerne wissen wollen würde. Jemand, der die entsprechenden Vorwissensschritte nicht mitvollzogen hat, wird nicht genau das gleiche wissen wollen, wie ich wissen will. Ist das soweit verständlich zunächst einmal? Denken Sie diesbezüglich zum Beispiel an die Situation von Geisteswissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern. Die haben ganz spezifische, sehr differenzierte, hochspezielle Wissensprobleme. Die erforschen ganz spezielle Bereiche. Ich weiß nicht, wenn man so herausnimmt, ich weiß nicht, jemanden, der sich mit altchinesischen Schriftrollen herumschlägt und da gewisse Übersetzungsprobleme hat, nicht? Das ist ganz klar, wenn der, was weiß ich, zwei Drittel von seinem Text bereits übersetzt hat und dann sind da ein paar Schriftzeichen, die er einfach nicht zu fassen kriegt, die einfach nichts heißen, dann ist das dasjenige Wissen, das er jetzt eben im nächsten Schritt gerne sich verschaffen will. Fragen Sie irgendjemand auf der Straße, der, was weiß ich, dort diese Schriftzeichen, dem diese Schriftzeichen präsentiert werden, naja, also kann man sich gut vorstellen, wie nahe demjenigen oder derjenigen diese Problematik sein wird. Das ist sozusagen das zentrale Problem unserer aktuellen wissenschaftlichen Situation. Wir sind in einer Situation, wo gewisse Disziplinen, gewisse Fächer, gewisse Spezialforschungsgebiete höchsten Legitimationsbedarf haben, höchsten Argumentationsbedarf haben. Sie müssen sich sozusagen als relevant outen. Obwohl in dieser ach so engstirnigen Gesellschaft die anderen einfach nicht sehen können, dass doch da bitte hochrelevante spezielle Wissensprobleme zu erforschen sind. Das ist genau eine der Problematiken, vor der unsere Gesellschaft steht. Unser Wissen ist so speziell geworden, dass sozusagen nur die jeweiligen Spezialisten und Spezialistinnen überhaupt feststellen können, dass ein gewisses Wissen überhaupt relevantes Wissen ist. Nämlich nur in diesem Spezialgebiet relevantes Wissen ist. Die anderen können das beim besten Willen nicht sehen. Kennen Sie die berühmte Geschichte, die Bertolt Brecht dem Galileo angedichtet hat, nicht, wo der Galileo den Inquisitor der römischen, des Vatikans, nicht, da zu sich bittet und ihm quasi das Fernrohr da vor Augen hält und sagt, bitte jetzt schau doch einmal selber durch, wie sich da oben die Planeten bewegen, nicht, um ihn zu überzeugen, weil der eben anderer Meinung war. Der Inquisitor konnte beim besten Willen nicht sehen, was Galilei gesehen hat. Und zwar nicht deswegen, weil er engstirnig war, weil er dumm war, weil er was auch immer da jetzt dem Galilei Böses tun wollte, sondern weil er ein anderes Vorwissen, weil er über ein anderes Vorwissen verfügt hat, weil er einfach eine ganz andere Problemsicht gehabt hat als Galilei zu dieser Zeit. Galilei hat andere Wissensprobleme gelöst und ist von diesen Lösungen dann eben zu seiner spezifischen Problemsicht vorgedrungen, aus der heraus er dann sehen konnte, hallo, die Planeten bewegen sich, da ist kein Fixsternhimmel vorhanden, das heißt, die Erde ist vielleicht nicht das Zentrum der Welt, möglicherweise dreht sich da alles ganz anders, als wir bisher gedacht haben. Das konnte der Inquisitor beim besten Willen nicht sehen. Das war nicht sozusagen anhand derjenigen Grenze, die für ihn Wissen von Nichtwissen unterschieden hat, nicht sichtbar, nicht wahrnehmbar. Das ist ein grundsätzliches epistemologisches Problem. Das ist sozusagen der erste zentrale Aspekt, auf den ich Sie aufmerksam machen will. Wissen ist vom jeweils verfügbaren Vorwissen abhängig. Wissen wird überhaupt erst zu Wissen anhand dessen, was im jeweils vorhergehenden Wissensschritt oder Wissens- oder Forschungsschritt zu Wissen gemacht wurde. Anders ist Wissen kein Wissen. Das heißt, ganz radikal gesagt, war eben für die römische Inquisition das Wissen von Galilei kein relevantes Wissen. Dass sich die historischen Zusammenhänge und die historischen Problemsichten ändern können, und zwar radikal ändern können, wissen wir heute, indem wir eben solche Beispiele uns vor Augen halten, und wir wissen eben, dass offensichtlich doch Galilei, zumindest im wissenschaftlichen Sinn, Recht behalten hat. Also da hat sich sozusagen unsere Wissensgrenze, jene Grenze, die Wissen von Nichtwissen unterscheidet, entsprechend verschoben. Gut, jetzt halten Sie diesen epistemologischen, ganz kurz noch, ich deute es heute nur mehr an, werde dann in zwei Wochen nochmal viel expliziter darauf eingehen. Jetzt halten Sie diesen epistemologischen Umstand kurz fest und bedenken Sie etwas, was ich bereits angedeutet habe. Kein Wissensarbeiter kann freilich sein relativ spezialisiertes Wissen wirklich bearbeiten, wenn er sozusagen, naja, sagen wir es ganz kurz formuliert, wenn er dazu gezwungen ist, all die anderen Aktivitäten selbst zu tätigen, die notwendig sind, um überhaupt zum Wissensarbeiter zu werden. Wenn man es ganz banal, aber das ist mit Vorsicht zu genießen, ich sage es jetzt nur wegen der Kürze der Zeit so, wenn man es ganz banal formulieren würde, dann braucht ein Wissensarbeiter, naja, zumindest gewisse Existenzbedingungen, nicht? Also er muss zu essen haben, er muss, was weiß ich, eine Wohnung haben, wo er schlafen kann, er muss irgendeine Art von Einkommen haben, mit dem er eben seine Wissensarbeit ermöglicht. Kein Wissensarbeiter kann für sich allein all das selbst schaffen, was eben notwendig ist, um überhaupt Wissensarbeiter zu sein. Das heißt, er muss in irgendeiner Art und Weise seine Leistungen, seine Produkte mit den Produkten der anderen Mitgesellschafter tauschen. Er ist auf einen gesellschaftlichen Tausch angewiesen, wie immer der im Detail jetzt aussieht. Er ist darauf angewiesen, also ich, wenn ich das jetzt so ganz profan sage, ich bin darauf angewiesen, dass das, was ich da als Wissen verteile, doch bis zu einem gewissen Grad so weit Einkommen bringt, dass ich damit diejenige Wissensarbeit, die ich hier vorführe, weiterführen kann. Anders geht es nicht. Dieser Tausch ist sozusagen eine Grundbedingung, die den Wissensarbeiter handlungsentlastet. Handlungsentlastet heißt nichts anderes, als ihn von denjenigen profanen Tätigkeiten entlastet, die eben nicht mit seiner unmittelbaren Wissensarbeit zu tun hat. Universitätsbedienstete sind handlungsentlastet, indem sie eben von der Universität ein Einkommen dafür beziehen, dass sie hier Wissen vorführen und prozessieren und hinterfragen und vieles mehr. Nicht? Dürfte klar sein. Jetzt steht dieser Tausch allerdings, und das wird sozusagen die Rätselfrage fürs nächste Mal sein, jetzt steht dieser Tausch allerdings vor der grundlegenden Problematik, dass nicht alle, mit denen ich tauschen will, mit denen ich meine Produkte anbieten will, nicht alle selbstverständlich sehen können, dass das, was ich zu tauschen habe, relevantes Wissen ist. Ganz einfach deswegen, weil sie nicht über dieselben Vorwissensstände verfügen wie ich. Weil sie nicht dieselben Vorwissensleistungen, dieselben Vorwissensarbeiten vollbracht haben wie ich. Das heißt, der gesellschaftliche Tausch, auf allen Ebenen dieses Tausches, auf allen Abstraktheitsgraden dieses Tausches, steht grundsätzlich vor der epistemologischen Problematik, dass nicht alle, mit denen ich tauschen will, das, was ich zu tauschen anzubieten habe, als tauschenswert wahrnehmen können. Und zwar beim besten Willen nicht. Genauso wie der Inquisitor die Planetenbewegung beim Galileo im Fernrohr nicht wahrnehmen könnte. Nicht deswegen, weil sie unwillig sind, nicht deswegen, weil sie dumm sind oder die Weitblick meiner Forschungen nicht die Weitsicht meiner Forschungen nicht erkennen können, sondern einfach, weil sie andere Vorwissensschritte absolviert haben. Und ein zentrales Thema dieser Lehrveranstaltung wird es eben sein, zu zeigen, wie dieser Tausch, der eben da grundsätzlich durch diese epistemologische Problematik behindert wird, wie eben dieser Tausch im Laufe der Geschichte doch immer wieder bewerkstelligt wurde und bis zum heutigen Tag wird. Denn auch der altchinesische Schriftzeichenforscher findet ja, zumindest bis jetzt noch, bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeiten, seine Tätigkeiten durchzuführen. Also er findet sozusagen Möglichkeiten, auf denen der Tausch stattfindet. Gut, mit dieser kryptischen Formulierung, den lasse ich Sie. Danke für die Aufmerksamkeit.